Vielen herzlichen Dank, Herr Ludescher, für die freundliche Einführung und für die Einladung. Ich finde es sehr spannend, dass Sie meine schachlichen Aktivitäten erwähnen. Ich habe vor mittlerweile 27 Jahren, als ich vor der Entscheidung stand, ob ich Schach studieren und Geschichte spielen oder Geschichte studieren und Schach noch ein wenig spielen möchte, mich, wie Sie sehen, für die Geschichte entschieden. Ich hoffe, nach den kommenden 50 Minuten werden Sie nicht zum Urteil kommen, ich hätte besser beim Schach bleiben sollen. Ich spreche heute über die athenische Demokratie, die konsequenteste Volksherrschaft der Weltgeschichte, die in den letzten Jahren eine erstaunliche Aktualität gewonnen hat. Aktualität im Kontext der Debatte über Populismus, im Kontext der Debatte über Plebiszite und im Kontext des Erschreckens über das Ergebnis von Plebisziten, und zwar sowohl auf kommunaler als auch auf nationaler Ebene, das jüngste Beispiel der Brexit. Mein Ausgangspunkt sind aber nicht Parallelen. Mein Ausgangspunkt ist eine Institution der athenischen Demokratie, die uns so gänzlich fremd ist, der Ostrakismos, übersetzt in der Regel mit Scherbengericht. Eine eigentümliche Institution der athenischen Demokratie, nicht nur jetzt im Vergleich mit der Moderne, sondern auch im antiken Kontext. Es gibt vereinzelte Hinweise, dass es ähnliche Verfahren auch in anderen Poleis gegeben habe, aber nirgendwo sonst ist überliefert, dass führende Politiker auf diese Weise gleichsam per Volksabstimmung verbannt worden sind. Von daher ist der Ostrakismos eben geeignet, um Überlegungen zur athenischen Demokratie anzustellen. Wie ich zu zeigen versuche, ist der Ostrakismos gleichsam eine Nagelprobe für die verschiedenen Modelle zur athenischen Demokratie. Meine Ausgangsfrage ist eine ganz simple. Wer hat die Macht in der athenischen Demokratie? Es ist unbestritten, dass das zentrale Organ der athenischen Demokratie die Volksversammlung, griechisch Ekklesia, war, in der alle männlichen Vollbürger teilnehmen durften. Ein großer Teil der Bevölkerung war bekanntlich ausgeschlossen, Frauen, Metöken, Sklaven. Aber diejenigen, die zum Kreis der Vollbürger gehörten, hatten in der Volksversammlung gleiche Rechte. Alle hatten das Rederecht, alle hatten eine Stimme, es galt das Prinzip One Man, One Vote, keinesfalls selbstverständlich in der Antike und auch in der Moderne. Es gab eben keine asymmetrischen Stimmkörperschaften, wie etwa in der Römischen Republik. Dennoch ist in der Forschung umstritten, wie stark die Macht des Volkes tatsächlich war, denn die Meinungsführer stammten aus den reichen Familien, notwendigerweise. Man brauchte Zeit, um sich ganz der Politik widmen zu können. Man brauchte eine rhetorische Ausbildung. Von daher stammten eben diese Meinungsführer aus den reichen Familien. Ich verwende für die Meinungsführer die Begriffe Demagogen und Politiker, und zwar synonym. Nicht, weil ich damit Politiker-Bashing betreiben würde. Nichts ist schädlicher in momentanen Diskursen als pauschales Politiker-Bashing, sondern weil das eben beides Quellenbegriffe sind, Demagogos und Politikos aner. Es gibt eben manche Althistoriker, die unterscheiden zwischen eben den bösen, eigensüchtigen Demagogen und den guten, das Gemeinwohl im Auge habenden Politikern. Das ist aber natürlich sehr problematisch, weil der Begriffsgebrauch, wenn man ihn so verwendet, eine Wertung voraussetzt. Ein großer Teil der Forschung, insbesondere der deutschen Forschung, sieht die athenische Demokratie als Fortsetzung der Adelsherrschaft. Dahinter steckt zumeist implizit ein politologisches Gesetz, das sogenannte eherne Gesetz der Oligarchie, das deutsche und italienische Sozialwissenschaftler Anfang des 20. Jahrhunderts entwickeln. Was sagt dieses Gesetz, das vielen von Ihnen bekannt sein wird? Demokratie könne es überhaupt nicht geben, denn man brauche eine Organisation, auch wenn eben eine Volksversammlung bestimme, und in den Gremien, die zur Organisation notwendig seien, bildeten sich zwangsläufig, Zitat, sich abkapselnde Führereliten. Das Zitat stammt für Robert Michels, der neben Pareto und Mosca einer der führenden Entwickler dieses ehernen Gesetzes der Oligarchie ist. Sodass es eben durch diese sich abkapselnden Führereliten doch wieder zu einer Oligarchie komme. Soweit eben als Vorspann, jetzt aber zum Verfahren. Ich werde eben zunächst das Verfahren erläutern und danach Überlegungen vorstellen, welche konkrete Funktion der Ostrakismus hatte. Das Verfahren vollzog sich in zwei Etappen. Jedes Jahr zu einem festgesetzten Termin gab es in Athen eine Abstimmung, ob im betreffenden Jahr ein Ostrakismus durchgeführt werden solle oder nicht. Falls die Mehrheit dagegen stimmte, war die Sache für das betreffende Jahr erledigt. Falls eine Mehrheit für die Durchführung des Ostrakismus war, wurde 2 Monate später das eigentliche Verfahren angesetzt. Auf der Agora, dem zentralen Platz in Athen, wurden Schranken und Tore errichtet und jeder Athener durfte in einen Stimmtopf eine Scherbe werfen, in die er einen Namen geritzt hatte. Scherben fungieren schlichtweg als billiges Schreibmaterial. Hier einige Beispiele für solche Ostraker. Man kontrollierte natürlich genau, dass jeder nur einmal abstimmte. Wenn die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen, so hat man zuerst die Gesamtzahl ausgezählt, unter 6.000 lag, war das Verfahren ungültig. Dann passierte nichts. Wenn die Gesamtzahl darüber lag, wenn dieses Quorum von 6.000 erfüllt wurde, dann mussten die Personen, deren Namen am häufigsten auf den Ostraker zu finden war, innerhalb von 10 Tagen die Koffer packen und Athen und Attika verlassen. Es war jedoch kein Verlust an Ehrenrechten oder an Besitz mit der Ostrakisierung verbunden, im Gegensatz zur Verurteilung vor Gericht. Das Instrument ist überliefert für den Zeitraum 487 bis 416 vor Christus. In den Jahren nach 487 wurden häufig Personen ostrakisiert. Sie sehen das anhand dieser Liste. Danach seltener. Das heißt, danach wurde entweder in dieser ersten Abstimmung gegen die Durchführung eines Ostrakismus gestimmt oder das Quorum nicht erreicht. Sie sehen eben auch an den vielen Fragezeichen, dass einige Datierungen nicht ganz klar sind. Was wir eben hier sehen, ist gleichsam ein Who is Who der athenischen Politik. Fast alle führenden Demagogen des 5. Jahrhunderts wurden eben ostrakisiert oder zumindest viele der führenden Figuren, etwa Themistokles, Aristeides oder Kallias. 416 schließlich wurde das Instrument zum letzten Mal angewandt. Danach wurde es zwar nicht abgeschafft, es kam aber außer Gebrauch. Für die Kritiker der Demokratie war der Ostrakismus immer ein Zeichen, was diese athenische Demokratie doch für eine schändliche und chaotische politische Ordnung war. Ein Zitat von John Adams, einem Gründervater der USA: "History nowhere furnished so frank a confession of the people themselves, of their own infirmities and unfitness for managing the executive branch of government, or an unbalanced share of the legislature as this institution," der Ostrakismus. Also sprich, das beste Beispiel, dass das Volk nicht in der Lage sei, exekutive oder legislative Macht auszuführen. Solche Zeugnisse sind Legion. In der Moderne, aber auch schon in der Antike selbst, etwa Aristoteles und Platon kritisieren das Ostrakismus-Verfahren. Was durchaus verständlich ist. Es gibt beim Ostrakismus keine Anklage. Es gibt auch keine Möglichkeit, sich zu verteidigen. Es gibt keinen Katalog für die Verfehlungen, durch die man in den Radar oder in das Zielfernrohr des Ostrakismus kommen kann. Stattdessen entscheidet einfach die Mehrheit darüber, wer Athen verlassen muss. Und gerade vor dem Hintergrund, dass so viele führende und auch sehr erfolgreiche, verdiente Politiker getroffen hat, stellt sich eben die Frage, was soll das Verfahren? Es gibt in der Forschung konträre Meinungen. These 1, der Ostrakismus diente der Abwehr von Tyrannen. Gleichsam, er sei ein Schutzinstrument der neuen Demokratie gegen die Tyrannis gewesen. Besonders mächtige, gefährliche Männer habe man entfernt, damit diese nicht die Alleinherrschaft ergreifen könnten. Das fasst den Ostrakismus gleichsam als präventives Instrument auf. Das ist eine Meinung, die in der Forschung des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts häufig geäußert wurde. Die Grundlage bilden zwei Passagen in Aristoteles Politik, in der genau diese Interpretation geliefert wird. Vielleicht noch für die Nachzügler, es gibt, glaube ich, noch Exemplare des Quellenpapiers, wenn Sie sich vielleicht auch damit versorgen könnten. Einwände gegen diese Position: Der Ostrakismus war in dieser Hinsicht überhaupt nicht funktional, denn die Richtung einer Tyrannis war ein punktuelles Ereignis. Eine Person bewaffnete Anhänger, stürmte zentrale Plätze, entwaffnete die Bevölkerung, schaltete persönliche Gegner aus. Kein Athener lief zur Vorbereitung monatelang herum und rief, er wolle Tyrann werden. Wie soll der Ostrakismus also einen Tyrannen verhindern? Zwischen den Ostrakismus-Entscheidungen blieb ein Jahr Zeit, den Umsturz vorzubereiten. Zweiter Gegeneinwand: Für mögliche Tyrannen war die Strafe eines Ostrakismus viel zu milde. Der Sturz der Demokratie war das schlimmstmögliche Verbrechen. Darauf stand die Todesstrafe, nicht bloß eben die Vertreibung ohne Beschränkung der Ehrenrechte. These 2, der Ostrakismus als Sündenbock-Ritual. In einer jüngeren Monographie zu Formen der Exilierung in der griechischen Geschichte hat Sarah Forsdyke, auf der dritten Seite des Handouts finden Sie einige Literaturangaben, eine ältere These aufgegriffen und ausgebaut, die dem Ostrakismus in erster Linie eine symbolische Funktion zuweist. Nach Forsdyke habe es sich beim Ostrakismus um eine milde Exilierung gehandelt, mit der sich die Athener dezidiert von brutalen Vertreibungen seitens der Tyrannen und Oligarchen hätten absetzen wollen. Die jährliche Durchführung sei ein Exklusionsritual gewesen, bei dem sich die versammelte Gemeinschaft durch die Ausgrenzung eines Einzelnen auch über die Grundlagen des Zusammenlebens in der Polis verständigt habe. Jedoch sind die von Forsdyke verwendeten Begriffe symbolic, ritual, weit und wenig präzise. Wenn man sie als scharfes Konzept zu fassen versucht und eben versucht, auf den Ostrakismus anzuwenden, dann werden die Besonderheiten der Institution eher verdunkelt als erhellt. Denn symbolisch, in dem Sinne, dass es um die Vertreibung irgendeiner Person ging, war der Ostrakismus ja gerade nicht. Es fand eine Abstimmung statt, wer vertrieben werden sollte. Und dabei gab es unter den Athenern durchaus unterschiedliche Meinungen. Es wurde also ein bestimmter Bürger aufgrund bestimmter Eigenschaften in die Verbannung geschickt. Das hat nichts mit Symbolik zu tun. Oder nicht in erster Linie mit Symbolik zu tun. Auch ein Ritual im Sinne einer zyklisch wiederholten Handlung einer versammelten Gemeinschaft war der Ostrakismus nicht. Denn er besaß ja eine große Variationsbreite. Man konnte bei der ersten Abstimmung gleich gegen die Durchführung des Rituals der Institution stimmen. Es konnte am Quorum scheitern oder es konnte jemand verbannt werden. Der Vergleich mit Sündenbock-Ritualen schließlich, den Forsteig aus der Schule der französischen Strukturalisten übernimmt, ist zwar schick und klingt gut, ist aber nicht überzeugend. Denn im Gegensatz etwa zu dem namengebenden Sündenbock-Ritual in der jüdischen Gemeinschaft, 3 Mose 16, oder der in Athen und auch anderswo in Griechenland praktizierten Austreibung von Pharmakoi, spielt die Reinigung der Gemeinschaft von Befleckung überhaupt keine Rolle. Bei Ostrakismus geht es um Macht, es geht nicht um Befleckung und Reinigung. Und außerdem wurden bei Sündenbock-Ritualen diejenigen, die vertrieben wurden, nicht aus der Spitze der Gesellschaft gewählt, sondern aus unteren sozialen Schichten. Von daher kann man diese beiden Thesen, Präventivinstrument gegen die Tyrannen oder Ostrakismus als Sündenbock-Ritual, beide relativ rasch zu den Akten legen. Ich komme nun zu zwei weiteren Forschungsthesen, zwei wichtigen Versuchen, den Ostrakismus zu begreifen. Ich möchte das als die aristokratische und die demokratische Interpretation bezeichnen. Zunächst zur aristokratischen Interpretation. Ein großer Teil der modernen Forschung versucht, den Ostrakismus im Sinne eines Repräsentativsystems umzudeuten. Mit dem Ostrakismus sei versucht worden, eine Blockade der athenischen Politik zu verhindern. Es habe sich dabei um eine Entscheidung zwischen zwei Lagern gehandelt. Als Beispiele werden etwa genannt, Ende der 60er Jahre, der 460er Jahre, hätten sich der konservative Kimon und der progressive Phialtes gegenübergestanden. Mal habe sich der eine in der Volksversammlung durchgesetzt, mal der andere, sodass die Gefahr einer Schaukelpolitik bestanden hätte. Und eben durch Ostrakismus habe man die Sache entschieden. Kimon unterlag, musste Athen verlassen. Ephialtes habe sein Reformprogramm durchsetzen können. Beispiel 2. In der Mitte des 5. Jahrhunderts wurde in Athen darüber gestritten, ob man die Akropolis prächtig ausbauen soll aus Bundesgeldern. Der wichtigste Befürworter war Perikles, der wichtigste Gegner Thukydides, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Historiker. Das Volk habe eben per Ostrakismus die Sache entschieden, Thukydides musste Athen verlassen, das Bauprogramm wurde durchgeführt. Demnach habe eben der Ostrakismus die Funktion gehabt, langfristige Richtungsentscheidungen herbeizuführen. Vergleichbar etwa mit den Präsidentschaftswahlen in den USA. Zwei Hauptkandidaten, zwei Parteien, zwei Programme und eben bei der Wahl wird entschieden, wer die nächsten Jahre das Sagen hat. Der einzige Unterschied, so in dieser Interpretation, in Athen sei eben gewesen, dass man nicht für Personen, sondern gegen Personen abgestimmt habe. Bei lediglich zwei Kandidaten kommt das aber auf das Gleiche heraus. Das ist eine Position, die, ich hatte es eingangs schon angedeutet, sehr häufig vertreten wird, zumindest in Deutschland. Ein prominentes Beispiel ist Christian Meyer in seinem Athenbuch oder anderen Schriften. Sein Athenbuch wird viel gekauft, viel zitiert, ist jedoch sehr problematisch, denn es ist ganz offensichtlich in sehr großer Eile geschrieben worden und vieles ist widersprüchlich. Der große Widerspruch: Meyer stellt sich als Bewunderer der athenischen Demokratie dar, präsentiert diese Ordnung jedoch als Fortsetzung der Adelsherrschaft. Damit nimmt er im Grunde eine ähnliche Position ein wie die Kritiker, denn auch er impliziert, dass das Volk von Athen nicht in der Lage gewesen sei, zu herrschen. Und sein wichtigstes Beispiel ist eben die Interpretation des Ostrakismus. Ich zitiere: Ostrakismus war ein Mittel, den politischen Gegner für längere Zeit auszuschalten. Oder die Verbannung des Thukydides Milesias, des Milesias-Sohnes, wird bei Meyer nicht als Entscheidung des athenischen Volkes gewertet, sondern allein als Werk des Perikles. Zitat: Insbesondere einen Gegner hatte er noch, bis es ihm gelang, ihn 443 ostrakisieren zu lassen. Für diese Interpretation des Ostrakismus wird häufig auf Plutarchs Beschreibung des letzten Ostrakismus verwiesen, 416 vor Christus. Das Datum ist nicht ganz klar. Manche plädieren auch für 417 oder für 415. Dieses Verfahren wird in der ersten Quelle auf Ihrem Handout beschrieben. Situation ist der Nikias-Frieden. Situation des Nikias-Friedens. In den Jahren zuvor war kein Ostrakismus durchgeführt worden. Nach Plutarch war die Entscheidung des Demos, diese Institution wieder zur Anwendung zu bringen, auf Betreiben des Hyperbolos zustande gekommen, in dessen Kalkül Alkibiades und Nikias, die beiden prominentesten Demagogen, die Favoriten in Anführungsstrichen für den Ostrakismus waren. Sprich, er habe erwartet, wenn es einen Ostrakismus gibt, erwischt es entweder Alkibiades oder Nikias und meine Macht, meine Hyperbolos-Macht steigt. Seine Pläne seien jedoch durchkreuzt worden, weil, so Plutarch, Alkibiades und Nikias ein heimliches Bündnis geschlossen hätten und ihre Anhängerschaften darauf eingeschworen hätten, gegen Hyperbolos zu stimmen. Mit Erfolg, sodass es eben den Hyperbolos erwischt habe. Daraufhin habe man den Ostrakismus abgeschafft. Denn eigentlich sei das Instrument dazu gedacht, herausragende Aristokraten unschädlich zu machen, nicht um unwürdige Kreaturen wie Hyperbolos zu vertreiben. Und zweitens sei die Beeinflussung der Entscheidung durch einen Deal führender Demagogen als Missbrauch angesehen worden. Die übrigen Quellen fügen Plutarch nichts Wesentliches hinzu. Historiographen erwähnen das Faktum der Ostrakisierung des Hyperbolos. Außerdem teilen sie die Charakterisierung des Hyperbolos als eines schändlichen, aber letztendlich harmlosen Aufhetzers. Die Interpretation der modernen Forschung folgt in den wesentlichen Punkten dem Bericht Plutarchs, setzt allerdings andere Schwerpunkte. Sie legt vor allem das Augenmerk auf die athenische Außenpolitik und das Verhältnis Athens zu Sparta. Nikias sei eben für eine Annäherung Athens an Sparta gewesen, Alkibiades, Vertreter einer scharfen Kriegspolitik gegenüber Sparta, es habe eben die Gefahr einer Schaukelpolitik bestanden und deswegen habe man eben den Ostrakismus eingesetzt, um hier eben eine Klarheit herbeizuführen. Entweder gegen Sparta oder Kooperation mit Sparta, aber eben das habe nicht funktioniert. Hier habe der Ostrakismus als Instrument einer Richtungsentscheidung versagt und deswegen habe man das Instrument konsequenterweise abgeschafft. Diese aristokratische Interpretation des Ostrakismus, Kampfinstrument der Politiker untereinander, der Mächtigste vertreibe seinen Gegner, verträgt sich leidlich mit der literarischen Überlieferung, soll nun aber anhand der Scherben selbst überprüft werden. Denn die Scherben selbst bieten reichhaltiges Material. Es sind insgesamt knapp 11.000 Scherben, die sich eben diesem Ostrakismus-Verfahren zuweisen lassen, gefunden worden. 1.150 auf der Agora, 9.000 im Kerameikos, der Rest sind Streufunde. Das ist fantastisches Material, weil man eben hier die Möglichkeit hat, und die haben alte Historiker nicht häufig, politische Kommunikation nicht aus der Sicht der Eliten zu beobachten, sondern aus der Sicht des Volkes. Denn man sieht eben anhand der Scherben, von denen viele unsichere Handschrift, fehlerhafte Orthographie aufweisen, dass es eben nicht von den Spitzen der Gesellschaft beschrieben wurde, sondern eben von einfachen Bürgern. Das heißt, man kann dem Volk beim Ostrakismus zwar nicht in die Gedanken, aber zumindest auf die Hand schauen. Diese Ostraker haben übrigens, was eben die Scherben selber betrifft, ganz unterschiedlichen Charakter. Es gibt Wandscherben, es gibt Bodenstücke, es gibt Amphorenhenkel. Es gibt sowohl einfaches Gebrauchsgeschirr als auch eben sehr qualitätvolle Stücke. Eine Bestätigung für diese aristokratische Interpretation wurde in einem Fundkomplex von 192 Scherben gesucht, die alle den Namen Themistokles tragen. Und diese 192 Scherben lassen sich eben miteinander verknüpfen. Es ist herausgefunden worden, dass diese 192 Scherben von insgesamt 14 Händen geritzt wurde. Und eben viele der Scherben stammten auch von ein und demselben Topf. Sprich, man sah eben hier eine aristokratische Clique am Werk, die eben hier den Ostrakismus steuerte. Ein Problem besteht darin, diese Scherben kamen nie zum Einsatz. Das weiß jeder, der sich eben die Mühe macht, mal die Erstpublikationen der Archäologen zu lesen. Die Scherben, diese 192 Scherben, wurden alle gefunden am Nordabhang der Akropolis. Der Ostrakismus fand auf der Agora statt. Es ist schwer erklärlich, warum man die Scherben nach der Auszählung auf die Akropolis schleppen sollte, um sie dann wegzuschmeißen. Zweitens, die Homogenität wäre nicht erklärbar, wenn diese Scherben tatsächlich beim Verfahren eingesetzt worden wären. Denn bei anderen Funden sind die Namen wild durcheinander. Selbst wenn man annimmt, dass in einem Jahr vor dem Wegwerfen der Scherben eine Sortierung nach Namen gemacht wurde, wie erklärt man dann, dass hier eine Gruppe von Scherben zusammen ist, die nur von wenigen Händen beschrieben wurde? Ein letztes Problem: Wie sollten diese Scherben unters Volk gebracht werden, wo jeder nur eine Scherbe hat? Es bleibt also unklar, wie auch immer diese Scherben mit dieser Beschriftung entstanden sind. Beim Verfahren eingesetzt jedenfalls wurden sie nicht. Mein nächster Punkt betrifft die Anzahl der Namen. Die Forschungsposition, dass der Ostrakismus die Funktion gehabt habe, Entscheidungen zwischen politischen Opponenten bzw. verschiedenen Lagern herbeizuführen, setzt voraus, dass es eben nur wenige Kandidaten gab. Dies widerspricht jedoch ganz massiv dem archäologisch-epigraphischen Befund. Das ist hier das Beispiel für die Ostraker, die dem Verfahren von 416 zugewiesen werden konnten. Es sind insgesamt 31 Scherben, die verteilen sich auf 11 Kandidaten. 5 auf Alkibiades, 3 auf Hyperbolos, 1 auf Nikias, die restlichen 22 auf andere Kandidaten. Das sind nicht mal 0,5% der insgesamt mindestens abgegebenen Ostraker. Ich erinnere nochmal an das Quorum von 6.000. Und von daher ist es auch nicht geeignet für statistische Hochrechnungen. Ist ja klar, sie sind nicht repräsentativ, denn beim Verfahren wurde ja Hyperbolos ostrakisiert. Aber es ist doch bezeichnend, dass von diesen 31 völlig zufällig überlieferten athenischen Wählern nur der geringere Teil den Ostrakismus als politische Richtungsentscheidung aufgefasst hat. Folgt man eben Christian Meyer und der deutschen Communis Opinio, haben die Athener ihre eigene Institution nicht kapiert. Unsere literarischen Quellen, vor allem Plutarch, personalisieren natürlich sehr stark. Anhand der literarischen Quellen bekommt man leicht den Eindruck, dass es eben nur um 2 oder wie bei Hyperbolos um 3 ging. Aber wie gesagt, die Ostraker widersprechen dem. Gehen wir ein kleines Zahlenspiel durch. Glauben wir mal, 416 sind 6.000 Ostraker abgegeben worden, dann kann es natürlich sein, dass Hyperbolos 2.500 Stimmen bekam, also Negativstimmen, Alkibiades 2.000 und Nikias 1.500. Es kann aber ebenso auch sein, dass Hyperbolos 1.000 Stimmen bekam, 600 Alkibiades, 400 Nikias und die restlichen 4.000 sich auf alle möglichen Leute verteilten. Wenn sich aber die Scherben so breit verteilen, wie wir hier sehen, dann wächst die Wahrscheinlichkeit, dass es eben doch den Stärksten erwischt. Ein Beispiel, das lediglich das Prinzip verdeutlichen soll, das ich nicht überstrapazieren möchte. Kein Fußballverein in Deutschland hat so viele Anhänger wie Bayern München. Wenn man aber einen Ostrakismus durchführen würde, welcher Fußballverein soll aus Deutschland vertrieben werden, wäre es relativ wahrscheinlich, dass es eben Bayern München erwischen würde. Dann besteht eben doch ein großer Unterschied zwischen einer US-Präsidentenwahl mit einer positiven Abstimmung oder eben einer negativen Abstimmung. Weiterer Punkt, die Namenszusätze. Wenn man annimmt, der Ostrakismus habe für politische Richtungsentscheidungen gedient, dann setzt man voraus, dass die Athener beim Ostrakismusentscheid auf die politische Position einer Person schauten. Dem widersprechen die Ostraker jedoch vehement. Ich beziehe mich dabei auf diejenigen Scherben, die außer dem Namen, dem Vatersnamen und der Demenzugehörigkeit, das heißt den technischen Daten, noch irgendwelche Zusätze aufweisen, die über die Motivation des Scherbenritzers Auskunft geben könnten. Beim Gros der erhaltenen Ostraker beschränken sich die Angaben auf die für die Identifizierung notwendigen Angaben, also den Namen und die Demenzugehörigkeit und oder das Patronymikon, also den Vatersnamen. Aber eine Anzahl von Scherben enthält noch Zusätze. 121 Exemplare haben Beischriften und 9 haben Ritzzeichnungen. Diese Zusätze haben keinerlei formalen Wert. Die Scherbe zählte nicht mehr oder nicht weniger, wie sie ohne Zusatz gezählt hätte. Aber diese Zusätze bieten eben die Möglichkeit, Aufschluss zu gewinnen über die Motive, die zur Ostrakisierung einer Person führten. Einige Beispiele. Hier haben wir einen Ehebrecher. Nicht schön, aber nicht sehr politisch. Hier haben wir einen Katapygon, einen Perversen. Das bezieht sich auf Perversionen beim Essen oder im sexuellen Bereich. Hier ein sehr schönes Stück. Kimon, Sohn des Miltiades, soll die Elpiniken nehmen und abhauen. Elpiniken labon ito. Elpinike war Kimons Halbschwester und wir wissen aus der Literatur, dass sie ihm eben ein inzestuöses Verhältnis zu seiner Halbschwester nachgesagt wurde. Megakles, Hippokratos, Hippotrophos, das bedeutet Pferdesportler. Megakles selbst und auch seine Vorfahren waren sehr aktiv bei den Pferde- und Wagenrennen der olympischen und pythischen und anderer griechischer Agone. Das heißt nicht, dass sie selber Wagenlenker waren oder Jockeys, sondern dass sie eben ein Gestüt unterhielten, dass ihnen das eben sehr wichtig war. Mehrere Scherben beziehen sich eben darauf und lehnen dies ab. Ich werde darauf zurückkommen. Megakles, Sohn des Hippokrates, der fluchbeladene Aleiteros, das bezieht sich auf eine lang vergangene Episode der Familie des Megakles, der Alkmeoniden-Fluch im Zusammenhang des kylonischen Putsches. Ich erläutere das nicht aus Zeitgründen nicht ausführlicher. Das eben einige Beispiele für solche Namenszusätze. Ich erwähne noch weitere. Leagros, Sohn des Glaukos, Baskanos, das heißt verleumder Hexer, Klatschmaul. Megakles, Sohn des Hippokratos, wegen seines neuen Haars. Neakome, was auch immer das heißen soll. Der Text ist eindeutig. Megakles, Sohn des Hippokrates, geldgierig, Philargyros. Themistokles aus dem Demos, Phrearios, wegen seiner Ehre. Die Timae wird hier genannt. Es ist auffällig, dass bei diesen ganzen Zusätzen zu den Namen der Kandidaten das politische Programm überhaupt keine Rolle spielt. Man gewinnt vielmehr den Eindruck, dass der Habitus und zugeschriebene Charaktermerkmale für die Entscheidungen der athenischen Bürger ausschlaggebend war. Wir können natürlich eben nicht in die einzelnen Athener hineinschauen. Von daher kann man natürlich auch nicht ausschließen, dass die politische Position der Politiker eine Rolle spielte, ob er nun ostrakisiert wurde oder nicht. Wir können schließlich als Historiker nur Kommunikation beobachten und analysieren und so eben konstatieren, dass in den authentischen Zeugnissen die persönlichen Eigenschaften und nicht die Politik genannt werden. Dazu lässt sich eine literarisch überlieferte Anekdote hinzufügen, die Plutarch in seiner Aristeides Vita erzählt. Es geht um diesen Aristeides, der eben den Spitznamen der Gerechte hatte. Und Plutarch erzählt nun, dass eben Aristeides von einem Athener beim Ostrakismos gefragt wurde, ich bin Analphabet, kannst du bitte meine Scherbe ritzen? Worauf Aristeides sagt, ja, gerne, helfe ich dir. Wen soll ich denn reinritzen? Ja, den Aristeides. Worauf dann Aristeides fragte, warum, was hast du denn gegen Aristeides? Worauf der einfache Athener sagte, mir geht das auf den Senkel, dass alle ihn den Gerechten nennen. Worauf Aristeides den Beweis seiner Gerechtigkeit antrat, indem er tatsächlich seinen Namen in die Scherbe ritzte. Soweit eben diese Anekdote. Man sieht eben, es gab sehr verschiedene Möglichkeiten, wie man sich den Unwillen von Bürgern zuziehen konnte. Und eben, man sieht natürlich auch, nicht alle Athener konnten lesen und schreiben, aber eben, wie gesagt, viele. Die aristokratische Interpretation stößt vor diesem Hintergrund, dass die Politik auf den Namen zu setzen keine Rolle spielte, auf ein Problem. Und man kann auch ein weiteres Argument hinzufügen. Man kann nämlich bezweifeln, dass die Ostrakisierung des Hyperbolos tatsächlich auf eine geheime Absprache zwischen Nikias und Alkibiades zurückging. Der Bericht des Plutarch ist nicht glaubhaft. Mit einem geheimen Übereinkommen, wie von Plutarch erwähnt, konnte man wohl kaum Mehrheiten gegen Hyperbolos mobilisieren, denn schließlich reicht es nicht aus, Freunde ins Vertrauen zu ziehen. Wenn man aber viele hundert Leute in das Übereinkommen einweihen musste, kann man es kaum als geheim bezeichnen, wie es Plutarch tut, Gryphar. Darüber hinaus ist zu fragen, wie die Einflussnahme auf die Masse der athenischen Bürger denn konkret ausgesehen haben mag. Denn organisierte Anhängerschaften existierten in Athen in dieser Zeit nicht. Die Forschung hat sich viel Mühe gemacht, nach Klientelen im Athen des 5. Jahrhunderts zu suchen, hatte aber denkbar wenig Erfolg dabei. Da spielt eben auch das römische Modell mit eine Rolle. In Rom war es grob gesagt so, wenn sich führende Senatoren über eine politische Entscheidung einig waren, dann war die Entscheidung der Volksversammlung von vornherein determiniert. In Athen gab es eine solche Entscheidungsfindung vor einer Volksversammlung gerade nicht. Deswegen ist eine andere Interpretation nach Ausweis der Ostraker zu favorisieren. Der Zweck des Ostrakismos war eine Disziplinierung der herausragenden Individuen. Und zwar eine Disziplinierung in allen Bereichen. Die Zusätze auf den erhaltenen Scherben zeigen, wie breit die Palette der Handlungen und Eigenschaften war, mit denen man sich den Unwillen des Dämos zuziehen konnte. Jede Form von tatsächlichem oder unterstelltem Normenverstoß konnte dazu führen, dass der eigene Name auf ein Ostrakon geritzt wurde. Demnach ist der Ostrakismos kein Instrument der Adligen, um Entscheidungen in ihren Machtkämpfen herbeizuführen, sondern ein Machtmittel des Volkes. Meiner Ansicht nach handelt es sich bei der athenischen Demokratie tatsächlich um eine Herrschaft des Volkes. Es ist, das gebe ich gerne zu, nicht einfach zu begreifen, dass dies funktionierte und eben nicht nur funktionierte, sondern dass Athen eben mit einer demokratischen Ordnung sogar ein Großreich verwaltete. Ich möchte keinesfalls die Ordnung Athens idealisieren. Es geht ja für Historiker auch nicht primär darum, ob man die Ordnung gut oder schlecht findet, sondern es geht um eine Funktionsanalyse des Systems. Und diese erbringt das Ergebnis, dass Athen zumindest für einen gewissen Zeitraum eine Volksherrschaft war. Das belegt auch die Sicht von oben auf das Ostrakismos-Verfahren. Und damit komme ich zu meinem letzten Abschnitt. Denn in der antiken Literatur wird die Ostrakisierung herausragender Personen häufig auf den Neid des athenischen Volkes zurückgeführt. Etwa die Quelle 2 auf ihrem Handout. Nach Plutarch hätten die Athener den Gerüchten, Themistokles sei korrupt, nur deshalb Glauben geschenkt, weil sie ihn um den Ruhm beneidet hätten, den er durch seine Verdienste beim Sieg über die Perser erworben hatte. Wegen solcher Verdächtigungen habe Themistokles sich genötigt gesehen, ständig an seine Leistungen für die Polis zu erinnern, und damit sei er dem athenischen Volk erst recht lästig gefallen, sodass es ihn schließlich durch den Ostrakismus aus der Stadt trieb. Den Zweck der Institution sieht Plutarch darin, dass es dem Neid der Bürger auf großartige Männer ein Ventil biete, denn es sei, Zitat, die Lust des Neides, große Männer herunterzureißen und den Hass dadurch zu kühlen, dass er sie ihrer Ehre beraubt. Wäre es nun allein Plutarch, der die Verbindung zwischen Neid und Ostrakismus zieht, könnte man diese Episode getrost übergehen. Plutarch hat ein besonderes Interesse an moralphilosophischen Fragen und er verfasste eine eigene Schrift über den Neid. Seine Angaben sind daher wenig vertrauenswürdig. Jedoch erwähnt bereits Herodot, dass Themistokles aufgrund von Neid der athenischen Bevölkerung ostrakisiert wurde. Und auch Pindar erklärt den Umstand, dass ein Auftraggeber der siebten Pythie, der schon mehrfach erwähnte Megakles, ostrakisiert wurde, mit dem Neid, den großartige Taten gleichsam automatisch nach sich zögen. Das ist die Quelle 3, die siebte pythische Ode von Pindar. Megakles hatte mit seinem Gespann bei den pythischen Spielen in Delphi gewonnen und eben danach eine Ode bei Pindar in Auftrag gegeben. Megakles war in dieser Zeit ostrakisiert. Und Pindar führt diese Ostrakisierung gleichsam auch auf den Neid zurück. Im Schluss des Gedichtes, doch das bekümmert mich, dass Neid die Antwort ist auf die schönen Werke. Es soll hier nicht untersucht werden, ob es tatsächlich Neid war, der das Volk von Athen zur Ostrakisierung von Männern bewegte, die hervorragende Dienste geleistet hatten. Denn solch eine retrospektive Psychologie ist methodisch fragwürdig, besonders wenn es sich bei den untersuchten Personen nicht um bekannte Einzelne, sondern um tausende anonymer Bürger handelt. Deswegen möchte ich auch nicht auf den Neid an sich fokussieren, sondern auf die Kommunikation über den Neid. Denn Neid als Motiv einer Handlung zu unterstellen, ist eine geläufige Sicht von oben, das heißt aus der Perspektive derer, die als Objekt von Neid in Frage kommen. Diejenigen, die sozial überlegen sind, benutzen die Chiffre Neid, um Handlungen und Forderungen zu diskreditieren, die auf eine gleichmäßigere Verteilung von Gütern abzielen. Das kann man in der Moderne ja auch gut sehen. Bei Forderungen nach Spitzensteuersatz oder nach gleichmäßiger Ressourcenverteilung kommt sofort eben das Schlagwort Neidgesellschaft. Damit ist das Argument sofort diskreditiert. Das ist eben eine übliche Sicht, von oben etwas dem Stempel Neid zu verpassen. Beneidet zu werden ist aus dieser Perspektive weder ein Makel noch ein Nachteil, sondern vielmehr ein Gradmesser des Glücks. In besonderer Weise trifft dies auf die griechische Aristokratie zu. In deren Tradition galt es als höchst erstrebenswert, Objekt von Neid zu sein. Schlimm schien es vielmehr, seiner Umwelt nicht durch strahlende Erfolge Grund für Neid zu bieten. Es gibt eine Gnome, besser Neid als Mitleid. Die taucht mit leichten Variationen bei mehreren Autoren verschiedener Gattungen auf. Eine Voraussetzung für diese Glorifizierung des Beneidetwerdens ist allerdings, dass sich die sozialen Statusunterschiede stabil in der politischen Machtverteilung abbilden. Denn dann sind die Neider machtlos und ihr dumpfer Ärger kontrastiert mit dem Glanz des erfolgreichen Mannes. Ich zitiere nochmal Pindar. Entschieden werden wir, also eine andere Ode, entschieden werden wir, das Ansehen haben, über die Feinde hinzuschreiten, oben im Licht. Mit neidischem Blick wälzt ein anderer Mann sein leeres Trachten im Dunkeln. Es fällt doch zu Boden. Das ist eben deutlich, unten eben dieser erfolglose Neider und oben der strahlende, erfolgreiche. In der athenischen Demokratie jedoch gewannen die einfachen Bürger Macht über die einzelnen Aristokraten, wie die Ostraker zeigen. Die Mehrheit des Volkes entschied darüber, wer aus der Polis verbannt wurde. Es brauchte dafür keine Begründung, keine Anklage, keine Möglichkeit zur Verteidigung. Der Verbleib jedes Einzelnen in Athen war nun vom Votum der Masse abhängig und es brauchte nach Ausweis der Scherben keinen Gesetzesverstoß, um vom Ostrakismus bedroht zu werden. Dass sich dieses Instrument nur gegen die Reichen und Mächtigen richtete, versteht sich von selbst. Denn allein diese vereinigten die Aufmerksamkeit vieler auf sich. Natürlich wurde nicht jeder erfolgreiche Athener ostrakisiert und der Wettlauf um Ruhm und Ehren hörte in der Demokratie nicht auf. Nun aber war es nicht mehr nur ein Siegel des Erfolges, beneidet zu werden, sondern brachte Risiken mit sich. In den Schriften der frühen Neuzeit wird die in der antiken Literatur angelegte Verknüpfung von Neid und Ostrakismus aufgenommen. Die Bewertung fällt unterschiedlich aus. Francis Bacon traf im 9. seiner Essays of Envy eine Unterscheidung zwischen privatem und öffentlichem Neid. Ersterer schade immer, letzterer beinhalte auch etwas Gutes, also der öffentliche Neid beinhalte auch etwas Gutes, indem er den Mächtigen Grenzen ihres Handels aufzwinge. Als Beispiel für diese Wirkung des Neides nennt Bacon den Ostrakismus. Ich zitiere: "Now to speak of public envy. There is yet some good in public envy, whereas in private there is none. For public envy is as an ostracism that eclipseth men when they grow too great. And therefore it is a bridle also to great ones to keep them within bounds." Ganz anders hat im 15. Jahrhundert Francesco Patrizi aus Siena, der Bischof von Gaeta, geurteilt. Dieser legte dar, dass die Niederlage Athens gegen Sparta im Peloponnesischen Krieg auf Neid zurückzuführen sei. Das athenische Volk, Patrizi spricht bezeichnenderweise von Plebs, nicht von Populus, sei auf die großen Männer neidisch gewesen und habe gerade die Besten aus der Polis getrieben. Deshalb hätten diese ihre Polis nicht mehr nutzen können und das Volk selbst sei nicht in der Lage gewesen, die Polis kraftvoll zu führen. Bei aller Verschiedenheit haben diese beiden Betrachtungen eines gemeinsam. Für Bacon wie für Patrizi ist der dem Ostrakismus zugrunde liegende Neid derjenige des einfachen athenischen Bürgers auf die herausragenden Einzelnen, nicht derjenige von Aristokraten untereinander. Nach ihnen regelte die Institution das Verhältnis zwischen großen Einzelnen und dem einfachen Volk, und zwar zugunsten des Letzteren. Der Ostrakismus sei ein Druckmittel des Volkes gegen herausragende Individuen. Gegenüber der Auffassung, der Ostrakismus stelle ein Instrument inneraristokratischer Auseinandersetzungen dar, vermag diese Ansicht den Befund der erhaltenen Ostraker besser zu integrieren. So kann die breite Streuung der Namen auf Ostraker besser erklärt werden, wenn man den Willen jedes einzelnen Bürgers am Werk sieht als eine Manipulation durch einige wenige Adelsgruppierungen. Auch ist dann leichter zu verstehen, warum die Beischriften keine Äußerungen zum politischen Programm der Personen enthalten, sondern gerade Hinweise auf Eigenschaften, die einzelne Männer traditionellerweise zum Objekt von Neid machten, etwa Erfolge im Pferdesport oder Themistokles Ehre. Und schließlich fällt es auf dieser Grundlage auch leichter zu erklären, warum gerade die mächtigsten und erfolgreichsten athenischen Politiker des 5. Jahrhunderts vom Ostrakismus betroffen oder zumindest bedroht waren. Ob man darin eine Warnung des Volkes an alle Mächtigen sieht, nicht durch allzu ambitioniertes Auftreten die politische Gleichheit zu gefährden oder den Neid eines undankbaren Pöbels auf alle Besseren am Werk wähnt, ist letztlich eine Frage der Perspektive. Sicherlich hatten Demagogen ein Interesse daran, ihre Gegenspieler ostrakisiert zu sehen und möglicherweise versuchten sie im Vorfeld von Ostrakophorien durch gezielte Angriffe auf einzelne Demagogen möglichst viele Stimmen auf bestimmte Konkurrenten zu lenken. Dies war allein schon deshalb geboten, weil sie damit die Gefahr, selbst vom Bannstrahl getroffen zu werden, verringern konnten. Dass sich in einem Ostrakismus-Entscheid lediglich die Machtverhältnisse und die Bündnisse innerhalb der politischen Führungselite niederschlugen, wie dies anhand der Ereignisse von 416 vermutet und als generelles Charakteristikum der Institution postuliert wurde, geht an der Wirklichkeit der politischen Kommunikation in Athen vorbei. Die Entscheidung darüber, wer ostrakisiert wurde, traf das Volk von Athen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Diskussion.